Direkt aus Europa, Nummer 484, Seite B.
SWR 2 Wissen. Aula. Mit dem Thema Werbung im Schulunterricht, wie Unternehmen die Schule beeinflussen, am Mikrofon Ralf Kaspari. Sanierungsbedürftige Schulgebäude, gesunkene Etats für Schulbücher, begrenzte Kopierkontingente, die wachsende Bedeutung fachfremder Lehrer, all das ebnet Privatunternehmen zunehmend den Weg hinter die Schultore direkt in den Unterricht. Das belegt eine neue Studie, Titel »Wie DAX-Unternehmen Schule machen«. Die Studie wurde von der Brenner Stiftung der IG Metall in Auftrag gegeben. Durchgeführt hat sie dann Tim Engartner, Professor für Sozialwissenschaften an der Goethe-Universität in Frankfurt am Main. Ich habe mit Engartner darüber gesprochen und ihn am Anfang gebeten, drei konkrete Beispiele für diese Einflussnahme zu beschreiben.
Naja, man könnte das Sponsoring von Schulsportfesten anführen, man könnte die privatwirtschaftlich finanzierte Fort- und Weiterbildung für Lehrkräfte anführen, man könnte aber auch ganz konkret Unterrichtsmaterialien benennen, die zum Beispiel der Automobilkonzern BMW vorhält, wo dann Kinder eine Autoschürze, also die Schürze des Autos, zeichnen sollen, um ihre kreativen Potenziale zu entdecken. Das kann man entweder als Product Placement bezeichnen, wenn da das Unternehmenslogo deutlich sichtbar in den Materialien zu finden ist. Man könnte aber auch so weit gehen und sagen, das ist der Versuch, den Kampf um die Köpfe der Kinder im Klassenzimmer aufzunehmen, nämlich der Versuch, die Vor- und Einstellungen der Kinder und Jugendlichen zu prägen, also ihre Weltsicht zu prägen.
Okay, also es gibt Unterrichtsmaterial von verschiedenen Firmen. Das könnten sein Autofirmen, was noch für Firmen?
Ja, im Grunde ist es die ganze Palette. 20 der 30 DAX-Unternehmen produzieren und distribuieren Unterrichtsmaterialien. Mhm. Und die Automobilwirtschaft ist besonders aktiv, aber eben auch die Energiewirtschaft und auch die Finanzwirtschaft, das heißt auch Banken und Versicherungen, versuchen Zugang zum Klassenzimmer zu finden.
Geht denn auch diese Unternehmenswerbung bis hinein in die Inhalte, die vermittelt werden?
Es beschränkt sich nicht auf das Platzieren der Firmenlogos, sondern geht eben auch weiter bis hin zu den Materialien in ihrer inhaltlichen Ausrichtung. Die sind dann oftmals tendenziös, manipulativ und selektiv. Das heißt, die Unternehmen versuchen, neue Kundinnen und Kunden zu attrahieren. Sie versuchen gezielt für sich als Arbeitsunternehmen, als Arbeitgeber zu werben. Sie versuchen, ihre Produkte und Dienstleistungen zu bewerben.
Sagen wir mal, jetzt wenn die Energiewirtschaft Unterrichtsmaterialien anbietet, was fällt Ihnen da auf? Machen die dann Werbung für ihre eigene Energiepolitik?
Ja, zum Beispiel wird da massiv für Braunkohle geworben. Das ist in einigen Materialien von RWE der Fall. Es gibt aber auch Beispiele, wo die Energiegewinnung über Fracking besonders positiv dargestellt wird. Da wird nichts über die verheerenden Umweltfolgen gesagt. Und vielfach arbeiten die Unternehmen in ihren Materialien eben auch mit der systematischen Ausblendung bestimmter Positionen, also solcher Positionen, die ihnen nicht opportun erscheinen, zum Beispiel von Klimaschützern. All das ist der Versuch, durch Auslassung, also durch die Selektion von bestimmten Positionen Meinungsbildung zu betreiben. Und aus der empirischen Forschung weiß man, aus der Lernpsychologie und der Marketingforschung, dass bei Kindern und Jugendlichen nur ein Viertel des Werbebudgets von den Firmen aufgewandt werden muss wie bei Erwachsenen, um denselben Werbeeffekt zu erzielen.
Wieso?
Ja, weil Kinder und Jugendliche sehr viel volatilere, also schwankungsvollere Einstellungen haben. Das heißt, die Prägekraft ist noch sehr viel höher, als das bei Erwachsenen mit einem gefestigten Meinungsbild der Fall ist.
Ich möchte als Lehrer im Fach Wirtschaft, sagen wir mal, eine Unterrichtseinheit machen zum Kreditwesen. Wie passiert das, dass ich mir dann unbedingt Unterrichtsmaterial von der Bank hole und nicht Unterrichtsmaterial von einem Schulbuchverlag?
Ja, zum einen ist es so, dass die großen etablierten Schulbuchverlage wie Cornelsen, Schöning, Westermann oder auch Buchner kaum mehr Schritt halten können mit den rasanten Entwicklungen in einer zunehmend komplexer werdenden Zeit. Das heißt, der Anschaffungsturnus für Schulbücher entspricht nicht unbedingt der Frequenz, in der neue Informationen in die Klassenzimmer gelangen sollten. Das heißt, der Drang nach Aktualität, der durchaus eine Berechtigung hat, der wird über die Schulbücher nicht mehr ausreichend abgedeckt. Das Zweite ist, dass man vielfach eine gewisse Expertise in verschiedenen Themenfeldern bei Unternehmen der Versicherungswirtschaft zum Beispiel vermutet, wenn man über Versicherungen spricht.
Und was bleibt dem Lehrer dann anderes übrig, als auf solche aktuellen Materialien hinzuweisen?
Es gibt schon digitale Lehrlernangebote von etablierten Schulbuchverlagen, die zum Download dann verfügbar gemacht werden. Aber es ist auch zu wenig Geld im System. Nach wie vor investiert ja Deutschland im Bundesdurchschnitt weniger als die OECD-Länder im Durchschnitt. Man kann hier wie auch in anderen Bereichen der öffentlichen Daseinsvorsorge erkennen, dass die Unternehmen die Lehrstellen mit Doppel-E füllen, die die staatlichen Institutionen hinterlassen. Und das wesentliche Argument nach meinem Dafürhalten ist, wir haben in Deutschland eine Schulpflicht, die verpflichtet nicht nur Schülerinnen und Schüler regelmäßig die Schule zu besuchen, sondern sie verpflichtet auch den Staat darauf, sorgfältig hinzusehen, wer im pädagogischen Schutzraum namens Schule aktiv wird.
In Bezug auf solche Unterrichtsmaterialien könnte man andersherum ja fragen, wenn man die geschickt einsetzt, machen die ja keinen Schaden.
Mit den Unterrichtsmaterialien wird das geschriebene Wort in die Klassenzimmer getragen und das gesprochene Wort des Lehrers, der Lehrerin ist nicht unbedingt gleichwertig. Und das Zweite ist, dass natürlich Lehrkräfte vielfach gar nicht für das Fach in der sozialwissenschaftlichen Domäne ausgebildet sind. Das heißt, wir haben etwa in Hessen im Fach Politik und Wirtschaft in der Sekundarstufe 1 eine Quote von 67% unter den Lehrkräften, die das Fach unterrichten, aber keine Fakultas, also keine Lehrbefähigung in dem Fach haben.
Was finden Sie schlimmer, wenn ein Unternehmen ein Fußballfest an der Schule sponsert mit einem großen Logo oder wenn er das Material hergibt?
Naja, ich war noch kein Schulleiter und werde es mit an sich grenzender Wahrscheinlichkeit auch bis zum Erreichen des gesetzlichen Renteneintrittsalters im Jahre 2043 nicht mehr werden.
Das ist noch lange Zeit.
Ja, noch eine Weile hin, Vierteljahrhundert fast.
Ja.
Ich fürchte, dass man als Schulleitung oftmals nicht umhinkommt, dem Druck von Eltern, Lehrer und Schülerschaft nachzugeben, wenn aus dem schulnahen Umfeld Angebote der von Ihnen genannten Art vorgehalten werden, dass man etwa das Schulfest sponsern lässt oder auch beim Sportfest nicht darauf verzichten will, Preise auszuloben, die von Privatunternehmen aus der näheren Umgebung finanziert werden. Bei den Unterrichtsmaterialien ist es eher eine subtile Einflussnahme, die da Platz greift. Und von daher stellt die sich für mich nochmal als besonders gravierende Herausforderung dar oder auch als besonders durchschlagkräftigen Versuch, den pädagogischen Schutz und Sozialisationsraum Schule zu durchdringen. Da müssen wir dringend wachsam sein. Viele Kultusministerien, Bildungsministerien und Schulministerien sind das bereits. Aber es fehlt an einer konzertierten Aktion auf Bundesebene und dafür müssen wir gemeinsam streiten.
Für mich sind ja in erster Linie, ich weiß nicht, wie Sie das sehen, die Schulleiter in der Pflicht oder nicht? Also die wissen doch, welche Materialien eingesetzt werden und die können doch mit ihren Lehrern reden darüber und diskutieren und manchmal auch Materialien verbieten oder zurückziehen.
Naja, man sagt immer, die Schulkonferenz müsste darüber befinden oder eben auch die Lehrerschaft in den jeweiligen Fachgruppen, die mit dem Phänomen konfrontiert sind. Fakt ist, dass es bei dem Phänomen nicht um ein Nischenphänomen sich handelt, sondern um ein Massenphänomen. Und ich glaube, dass es keine gute Idee ist, dass man das dezentralisiert, die Verantwortlichkeiten, sondern man müsste schon dafür Sorge tragen, dass es eine allgemeine bildungspolitische, schulpolitische Stellungnahme gibt, eine verbriefte Festschreibung dessen, was in Schulen erlaubt ist und was nicht.
Von wem denn? Also von der Kultusministerkonferenz?
Zum Beispiel dann, von der Kultusministerkonferenz, zum Beispiel von einer bundesweiten Prüfstelle. Der einzelnen Lehrkraft das zu überlassen, was er oder sie im Unterricht macht, halte ich für gefährlich. Ich würde sagen, man könnte sogar so weit gehen, man bräuchte nur vier Fächer in Deutschland. Lesen, Schreiben, Rechnen, Kommunizieren.
Ja, das wäre eine andere Sendung.
Das wäre eine andere Sendung, aber so. Ich will ein Beispiel nennen, ja, damit ich das gerade umtreibt. In den USA ist die Zeit des direkten Kontakts zwischen 16-Jährigen in den letzten 10 Jahren um 50% zurückgegangen. Das heißt, die Social-Media-Kommunikation ja, etwa
hat das ersetzt.
Und hat das ersetzt. Mhm. So, und das sind doch Aufgaben, denen sich Schule ja, stellen
aber
muss.
Aber ein anderes Thema. Wir wissen, dass die Kultusministerkonferenz wie eine Schnecke ist. Also müssen wir warten, damit sich was ändert.
Ich hoffe, dass wir vom Schneckentempo in den Galopp verfallen und dort schnell zu Lösungen kommen.
Herr Ingartner, für das Gespräch vielen Dank.
Vielen herzlichen Dank, Herr Gaspari.
Das war die SWR2 Aula. Sie können diese und alle anderen Vorträge wie immer nachhören, nachlesen. Infos dazu finden Sie auf der Homepage www.swr2.de/wissen.
SWR2 Wissen.
Was man tut und was man besser lässt. Eine Sendung von Sonja Striegel.
Rainer Erlinger schreibt in seinem Buch über Höflichkeit:
Ich bin ein großer Freund des Siezens. Vor allem in geschäftlichen, beruflichen, öffentlichen und allen nicht wirklich persönlichen oder vertrauten Situationen.
Der Hamburger Sozialpsychologe Hans-Peter Erb von der Helmut-Schmidt-Universität klärt auf YouTube über soziale Phänomene auf. Die Funktion von Normen ist,
dass Komplexität reduziert wird. Also muss nicht jedes Mal diese soziale Situation neu bewerten, neu überlegen. Wie geht man da vor, wenn man jemanden kennenlernt zum Beispiel? Insofern liefern Normen natürlich auch etwas, was man Skript nennen könnte. Das läuft dann sehr automatisch ab und wir müssen dann nicht viel drüber nachdenken.
Dieses Skript steht nirgendwo geschrieben, sondern man weiß einfach, was zu tun ist. Womöglich geben durch Corona manche gesellschaftlichen Gruppen die westliche Norm des Händeschüttelns zur Begrüßung auf. Vielleicht übernehmen wir ja irgendwann die asiatische Variante der leichten Verbeugung mit zusammengeführten Händen.
Ein anderes typisches Beispiel: die ungeschriebenen Regeln einer Hausgemeinschaft.
Im Mietshaus muss man auch mal die Treppe putzen und dann kommt vielleicht jemand aus dem Ausland und zieht da ein und merkt das gar nicht, weil das explizit gar nicht ausgesprochen ist. Die anderen Nachbarn regen sich auf, der hat auch nie die Treppe geputzt. Man spricht negativ über ihn und schließt die Person aus und so.
Norm, das Normale, das, was wir mit der Muttermilch aufsaugen, der Konsens der Gesellschaft. Doch die sozialen Werte seien in Gefahr, ist immer wieder zu lesen und zu hören. Rücksichtslosigkeit und Respektlosigkeit nehmen zu, beklagen ganz allgemein die Marktbesucher.
Es ist mehr oder weniger immer, ich bin jetzt dran und es erschüttert mich. Und eigentlich fehlen einem dann manchmal die Worte, wie sich manche benehmen in der Öffentlichkeit.
Was fehlt, das ist vor allem die Rücksichtnahme im Verkehr aufeinander. Es ist so, dass also jeder, wenn er im Auto sitzt, dann nur an sich denkt.
Also ich finde es zum Beispiel immer recht spannend, wenn man irgendwo mal freundlich grüßt und dann irgendwie komisch angeguckt wird, weil das gar nicht so mehr gewohnt ist, dass irgendeiner mal nett zu jemandem ist. Insofern habe ich das Gefühl, dass da teilweise die Regeln sich ein bisschen verschieben.
Die Veränderung einer Gesellschaft ist im Prinzip etwas Gutes, eine Entwicklung. Eine starre Gesellschaft, das sieht man dann manchmal bei bestimmten Staaten oder auch Gesellschaften, die sich überhaupt nicht verändern, die können nicht auf Veränderungen der Umgebung und so weiter reagieren und sind auf lange Sicht wahrscheinlich dann auch nicht stabil.
Normen und Regeln einer Gesellschaft müssen überprüft werden, sagt Rainer Erlinger. Taugen sie nichts mehr, werden sie verändert oder abgeschafft. Eine Analyse der Benimmregeln, die Erasmus von Rotterdam vor 500 Jahren in seinem Buch De Civilitate zusammengefasst hat, zeigte beispielsweise, dass nur noch 25% von ihnen heute gelten. Eine Ausnahme waren jene Regeln, die Körperflüssigkeiten betreffen. So seltsam das zunächst klingen mag, aber von diesen Regeln sind immer noch 90% gültig. Man niest auch heute seinem Gegenüber nicht ins Gesicht, sondern in die Armbeuge oder das Taschentuch. Man schneuzt sich auch nicht in die Hand und wischt sie anschließend an der Kleidung ab. Diese Regeln sind zeitlos. Sie sollen die Übertragung von Krankheiten verhindern und haben sich in der Corona-Krise bestens bewährt.
Verändert haben sich jedoch die Regeln, die unser Verhältnis zur Hierarchie und zu den Mächtigen betreffen. In der modernen Gesellschaft sind Männer nicht mehr das Oberhaupt einer Familie und homosexuelle Menschen müssen sich nicht verstecken. Eine interessante Methode, um die Gültigkeit von Regeln zu testen, ist die Provokation.
Indem man ganz offen eine Regel bricht und sieht, was da passiert. Und dann merkt man, entweder es führt zu einem großen Widerstand, dann ist diese Regel stark und gegen eine starke Regel kann eine Provokation nichts ausrichten. Oder aber es führt dazu, dass man diese Regel hinterfragt und sagt, ja Moment, ist denn das überhaupt eine sinnvolle Regel? Und deswegen gibt es für die Provokation eine interessante Beschreibung, dass man sagt, Provokationen sind Initiativen zum Neuaushandeln der Normalität.
Häufig rebelliert eine Minderheit gegen die Normen der Mehrheit. Eine Provokation, die gleich das ganze hierarchische System der Bundesrepublik erschüttern sollte, war Joschka Fischers Auftritt bei seiner Vereidigung zum ersten grünen Umweltminister im Hessischen Landtag im Dezember 1985. Er kam in Turnschuhen, die er sich eigens für diesen Termin besorgt hatte.
Wenige Jahre später war er Außenminister im dreiteiligen Anzug in schönen Lederschuhen und man hat gesehen, diese Provokation war nicht in der Lage, die sozusagen Amtstracht der Politiker wirklich zu erschüttern, weil man gesehen hat, es ist schon etwas Sinnvolles, dass jemand, der das Volk vertritt und in einer hohen Position ist, auch zeigt, dass er dieses Amt ernst nimmt und entsprechend für dieses Amt sich kleidet.
Die soziale Norm, andere nicht zu beleidigen, nicht zu beschimpfen, nicht zu bedrohen, ist in Gefahr. Weil Hass und Hetze derart überhand nahmen, hat die Bundesregierung das Netzwerkdurchsetzungsgesetz beschlossen. Es trat am 1. Januar 2018 in Kraft. Es verpflichtet Online-Netzwerke wie Facebook oder Twitter, Posts mit offensichtlich rechtswidrigen Inhalten binnen 24 Stunden zu löschen. Hasskommentare vor allem und rechtsextreme Propaganda. Einer, der ernst meint, was er sagt, ist Donald Trump. Mit seinen tausendfachen Tweets rüttelt der US-amerikanische Präsident an einer anderen sozialen Norm, der des ehrlichen Umgangs miteinander. Er lügt oder macht irreführende Angaben mit gefährlichen Folgen, warnt Rainer Erlinger, der sich in seinem aktuellen Buch mit Wahrheit und Wahrhaftigkeit beschäftigt.
Wenn man die Unterscheidung zwischen wahr und falsch, also die Bedeutung der Tatsache, dass etwas richtig ist und oder nicht, dass etwas der Realität entspricht oder nicht, wenn man die komplett in Frage stellt und die Tatsache, was jemand sagt, ob das der Wahrheit entspricht oder nicht, als vollkommen irrelevant ansieht, dann ist es nicht mehr möglich, sich auszutauschen untereinander. Und der Austausch ist für jede Gesellschaft, für jedes Miteinander, das beginnt schon in der Paarbeziehung, etwas, worauf das Ganze aufbaut.
In einer stark individualistisch geprägten Kultur wie der US-amerikanischen werden Menschen, die gegen Normen verstoßen, eher als mächtig empfunden. Kollektivistisch geprägte Kulturen verbinden mit Macht hingegen eher denjenigen, der sich an die Regeln hält. Vielleicht haben auch deshalb Menschen in asiatischen Ländern die sozialen Abstandsregeln während der Corona-Pandemie flächendeckend selbstverständlicher akzeptiert als US-Amerikaner. Sie empfinden es nicht als Macht- und Autonomieverlust.
Wie aber reagieren auf den problematischen Umgang mit Wahrheit, mit der Erosion der Ehrlichkeit in der Kommunikation? Rainer Erlinger sagt, dass man den, der bewusst lügt, wohl nicht ändern wird. Aber jene, die die Lüge verbreiten, die mit dem schnellen Klick ungeprüft Posts und Links weiterleiten, die sollten in die Pflicht zur Genauigkeit genommen werden. Wenn man etwas weiterleite, Behauptungen über den Klimawandel etwa, sollte man sich vorher vergewissern, dass das auch stimmt.
Idealerweise lernen schon Kinder früh im Leben die sozialen Normen Höflichkeit, Rücksicht und Kooperation.
Gegen Hass und sowas, da soll es ja neue Gesetze geben, aber vor allen Dingen müsste die Gesellschaft halt selber darauf achten. Eltern, Großeltern, ich achte drauf bei meinen 5 Enkeln. Mit gutem Beispiel vorangehen.
Vom ersten Tag an nimmt man Rücksicht aufeinander, Kinder und Eltern und alles.
Und damit lernen die Kinder dann nachher auch, sich in der Gemeinschaft zu bewegen.
Und die lernen ja schon, wie wir miteinander umgehen und oder innerhalb auch Besuch und alles. Es geht automatisch, wenn es zu Hause in Ordnung ist, finde ich.
Es wird nur am Tisch gegessen oder es wird auch nur am Tisch getrunken. Regeln, die einfach einzuhalten sind und einfach zu verstehen sind für Kinder je nach Alter. Mit zunehmendem Alter kann man die Regeln etwas komplizierter machen und dann, meiner Meinung nach, muss man ziemlich konsequent bleiben mit den Regeln.
Kinder sind sehr aufgeschlossen dafür, die sozialen Regeln der Erwachsenen zu lernen. Das hat der Entwicklungspsychologe Marco Schmidt von der Universität Bremen in seinen Studien bestätigt.
Es scheint zumindest so zu sein, dass bereits Vorschulkinder Erwachsene genau beobachten und deren Handeln nicht nur als persönliche Vorlieben interpretieren, sondern eben versuchen, Normen abzuleiten, die für sie selbst und andere gültig sind.
Kooperation ist das Erfolgsrezept der Menschheit. In einer Krise zusammenzuhalten, gemeinsam neue Regeln zu befolgen, auf individuelle Privilegien zu verzichten, hat sich in der Corona-Pandemie bewährt, so der Psychologe Nils Quakebicke.
Wir überleben nur, wenn wir mit anderen kooperieren. Und in diesem Fall wird es sehr deutlich. Also klar, wenn ich die Maske aufsetze, dann schütze ich dich. Aber im gleichen Maße ist es ja so, wenn du deine dann auch aufsetzt, dann schützt du ja auch mich. Und hier wird es sehr deutlich, warum gute Kooperation letztendlich für das Überleben wichtig ist.
15:05
SWR 2 Leben.
Reporterin Laila Knüppel reiht sich ein in einem Selbstversuch in das neue Heer der digitalen Tagelöhner, die ihre Aufträge per Computer oder Smartphone erhalten. Arbeiten per App heißt ihre Sendung.
Sie haben noch 5 Minuten Zeit, sich für den Auftrag zu entscheiden. 4,59? 4,58? 4,57? Hier wird Arbeit angeboten und vermittelt. Schnell, unkompliziert. Man meldet sich an und los geht es. Es gibt Plattformen, auf denen IT-Spezialisten ihre Dienste anbieten. Plattformen für Designer, für Taxifahrer wie Uber oder eben solche Plattformen, auf denen ich mich angemeldet habe. Hier schreibt man Texte. Produktbeschreibungen für einen Internetshop oder erledigt sonstige schnelle Arbeiten. Adressen aus dem Impressum irgendwelcher Internetseiten raussuchen, Fotos hochladen.
Wir haben in Deutschland ungefähr 1 Million Menschen, die über Plattformen arbeiten. Ein Viertel von dieser Million ist ungefähr regelmäßig dabei. Aber wenn man zum Beispiel in die USA guckt, da hat sich schon ein Trend entwickelt. Das sind so, je nach Schätzung, 10-16%, die ausschließlich über Plattformarbeit arbeiten und davon leben müssen.
Oliver Suchi, Leiter des Projekts Arbeit der Zukunft beim Deutschen Gewerkschaftsbund. Ich klicke auf den Arbeitsauftrag. Ein Diätplan für Schwangere schreiben. 800 bis 900 Worte. Bezahlung 8 Euro, also weniger als 1 Cent pro Wort. Auftraggeber nicht bekannt. Sofort erscheint die nächste Countdown-Uhr. Sie haben noch 23 Stunden und 59 Minuten Zeit, um den Text zu schreiben.
Die ursprüngliche Entwicklung war die, dass es insbesondere im IT-Bereich darum ging, eine Plattform zu schaffen, auf dem sich Programmierer nach 17 Uhr treffen können und zum ersten Mal das tun, was sie eigentlich wirklich tun möchten, selbstbestimmt.
Ayad Al-Ani, Professor am Alexander von Humboldt-Institut für Internet und Gesellschaft.
Und das war auch sehr spannend, dass diese Plattformen ja kein Geld bezahlt haben. Das heißt, es war zum ersten Mal seit der industriellen Revolution eine völlig neue Organisationsform. Und so kamen dann auch die ersten kommerziellen Plattformen auf den Markt, wie Amazon.
Mein Auftrag, den ich über eine Plattform für Autoren angenommen habe, ein Diätplan für Schwangere schreiben. Da ich selbst keine Kinder habe, google ich Diät schwanger. Folsäure, aha. Blattspinat, gut. Gut. Während ich schreibe, beginne ich zu zweifeln. Was geschieht, wenn ich wichtige Hinweise vergesse und eine Frau ernsthaft erkrankt? Ist das, was ich hier tue, zu verantworten? Für weniger als 8 Euro schreibe ich schnell angelesenes Wissen aus dem Internet zusammen. Für das Internet. Irgendetwas kann da nicht stimmen. Währenddessen läuft die Zeit. Nach etwa 3 Stunden ist der Text endlich fertig. Mein Stundenlohn liegt also unter 3 Euro. Als Selbstständige muss ich das Ganze noch versteuern und mich versichern. Diesmal habe ich mir vorgenommen, alles schneller zu erledigen. Irgendwie muss es mir doch gelingen, einen vernünftigen Stundenlohn zu erarbeiten. XY Anzeichen, dass du urlaubsreif bist. Das passt doch ganz gut zu meiner momentanen Stresssituation, in der jede unnütz verstrichene Minute meinen Verdienst schmälert. 700 bis 900 Worte. Bezahlung 9,10 Euro bis 11,70 Euro. Stil locker, leicht für eine weibliche, moderne Zielgruppe zwischen 20 und 30. Auftraggeber ein Lifestyle-Magazin. Nach knapp 3 Stunden gebe ich den Artikel ab. Stundenlohn diesmal 3,70 Euro. Wer ist bereit, für das Geld zu arbeiten? Es ist mir ein Rätsel. Ich möchte gerne das Unternehmen fragen, doch das lehnt ein Interview ab. Aber im Forum eines Frauenmagazins stoße ich auf eine lange Diskussion. Mehr als ein Taschengeld erwarte ich nicht, schreibt eine Nutzerin.
Die Plattform muss eigentlich so funktionieren, dass sie ihnen maximale Freiheit gibt oder suggeriert. Nur so sind sie motiviert, auch dort mitzuarbeiten. Ja, gleichzeitig steuert der Algorithmus sie auf so subtile Vorgehensweise. Nur so ist diese Macht, die die Plattform haben, ja überhaupt vermittelbar. Und sie muss mit der Botschaft an sie herangetragen werden, dass sie sagt, ich gebe dir hier zum ersten Mal in deinem Leben die Möglichkeit, dass du endlich mal das tun kannst, was du tun willst. Ein Aspekt, den man heute schon beobachten kann, ist diese Bewegung, dass Plattformen eigentlich immer größer, immer allumfassender werden müssen. Weil warum? Man will den Kundengewinn auf diese Plattform ziehen und er soll diese oder sie soll diese Plattform möglichst nicht mehr verlassen müssen. Das heißt, wir werden uns wahrscheinlich in den nächsten Jahren immer verstärkter mit diesen Fragen der Monopolisierung herumschlagen. Und da brauchen wir auch Gegenbewegung, weil sonst wird es so sein, dass diese Plattformen sich auch gegenüber dem Nationalstaat durchsetzen werden. Ich glaube, wir alle oder auch die Politik ist aufgerufen, gemeinsam mit Unternehmen sich zu überlegen, ob wir nicht ganz neue Konstrukte bauen können, die partizipativer sind, weil wir sonst einen Großteil unseres Lebens in Institutionen zubringen, die nicht demokratisch sind.
Übungsaufgabe. Schreiben Sie bitte, was Sie hier hören, auf Blätter A4 mit weitem Zeilenabstand, indem Sie jede zweite Zeile zum Verbessern freilassen. Schreiben Sie aufs erste Blatt Ihren Namen, Ihre Adresse und eine Faxnummer, unter der Sie zu erreichen sind, und schicken Sie das dann bitte bis Monatsende an die Redaktion. Ishiyama Shosai, Japan 171-0021 Tokio, Toshimaku, Nishiikebukuro 5-21-6-205. Innerhalb von 2 Wochen bekommen Sie dann als Fax Ihre Zensur von 1 bis 10 Punkten, 10 sehr gut, und den Text, damit sie selber verbessern, was sie geschrieben haben und sich überlegen, woher diese Fehler kommen und was sie noch üben müssen. Was Sie hören, ist eine Zusammenfassung eines Teils dessen, was Sie letztes Mal in Direkt aus Europa auf Deutsch gehört haben. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, hören Sie sich das bitte noch einmal an und sehen Sie sich im Beiheft an, wie die Eigennamen geschrieben werden. Vokabeln schlagen Sie bitte in einem Wörterbuch nach.
Meine Damen und Herren, hören Sie sich bitte die Übungsaufgabe zu Direkt aus Europa Nummer 483. Frauenhäuser sind Schutzhäuser für Frauen, deren Ehemann oder Partner gewalttätig wird. Viele suchen in so einer Situation Zuflucht bei ihren Eltern oder bei Verwandten. Und wer finanziell unabhängig ist, kann sich auch einfach ein Zimmer in einem Hotel mieten. Um in ein Frauenhaus einzuziehen, genügt es nicht, keine Lust zu haben, noch länger mit diesem Mann zusammenzuleben. Als Voraussetzung gilt der Tatbestand, dass die Frau von Gewalt betroffen ist, aber diese Gewalt braucht nicht physisch zu sein. Nicht nur körperliche Gewalt berechtigt dazu, die Aufnahme in ein Frauenhaus zu beantragen. Es reicht auch verbale Gewalt, unter der die Frau psychisch leidet. Für den ersten Kontakt braucht die Frau nicht selber zu einem Frauenhaus zu gehen. Sie kann da auch anrufen oder eine Vertraute bitten, das für sie zu tun. Manchmal kommt es auch vor, dass Mitarbeiterinnen des Frauenhauses den Umzug ins Frauenhaus mit der Frau gemeinsam planen. Für diese Sendung des Südwestrundfunks hat Frau Holz 2018 mit drei Frauen gesprochen, die ein paar Monate lang in einem Frauenhaus Zuflucht gefunden hatten. Die Hörer erfahren von ihnen nur den Vornamen. Die älteste von ihnen heißt Gerlinde. Sie ist vom Jahrgang 1958. Sylvia war 2018 zur Zeit des Interviews 41 Jahre alt und Susanne ist 1989 geboren. Gerlinde ist am 8. Januar 1980 in das Frauenhaus gekommen, über das Frau Holz in dieser Sendung der Sendereihe Leben berichtet und hat da 5 Monate lang Ruhe gefunden. Als sie da einzog, war ihr Sohn 6 und ihre Tochter 4 Jahre alt. Die hatte sie bei ihrem Einzug bei sich und außerdem nur einen Koffer voll Kleidung und 60 Mark. Sie stammte aus einem gewalttätigen Elternhaus und wollte da so früh wie möglich ausziehen. Als sie einen Mann kennenlernte, der so war, wie sie sich einen Mann gewünscht hatte, wollte sie den deshalb gleich heiraten. Sie war gerade erst 16 geworden und glaubte, die große Liebe gefunden zu haben. Aber volljährig wurde man in Deutschland bis 1974 erst mit 21 Jahren. Erst ab 1. Januar 1975 wurde man in Deutschland schon mit 18 Jahren volljährig. Sie wollten beide unbedingt heiraten und haben sich überlegt, dass sie die Ehe erzwingen können, wenn sie ein Kind bekommt. Als sie ihren Sohn bekam, war sie gerade erst 17. Nun konnten sie heiraten und haben sich ihr eigenes Zuhause geschaffen. Aber so wunderbar, wie das am Anfang war, blieb es nicht. Sie hatte schon als Kind unter der Gewalttätigkeit ihres Vaters gelitten und nun wurde ihr Mann immer öfter gewalttätig. Mit 15, 16 Jahren war sie noch zu jung gewesen, um das Böse in ihm zu erkennen, denn sie hatten sich ja ineinander verliebt, aber dann wurde es immer schlimmer und ihr sind auch viele Freundschaften kaputt gegangen. Der Anlass, ihren Mann zu verlassen, war, dass sie ihre Kinder nicht mehr vor ihm zu schützen vermochte. Ihre Tochter war 4 Jahre alt, als ihr Mann ihr mal beim Essen wegen einer Kleinigkeit so ins Gesicht geschlagen hat, dass sie vom Stuhl gekippt ist. Nun wollte sie sich scheiden lassen, aber ihr war klar, dass sie nicht zu Hause sein durfte, wenn ihr Mann das Schreiben ihres Rechtsanwalts bekam. Als sie deshalb bei der telefonischen Seelsorge anrief, war am anderen Ende der Leitung eine nette Frau, die ihr empfahl, sich an ein Frauenhaus zu wenden. Dass es so etwas gab, hatte sie nicht gewusst. Die Mitarbeiterin, von der sie im Frauenhaus besonders viel Unterstützung bekommen hat, hieß Brigitte. Die wurde zu einer mütterlichen Freundin. Brigitte hatte auch schon sehr viel Schlimmes erlebt, aber in dem Frauenhaus haben sie auch schon mal beim Frühstück gesungen. Da konnten sie mit den Kindern durch die Räume tanzen und auch etwas künstlerisch gestalten. Sie haben sich gegenseitig unterstützt. Nach all dem, was jede von ihnen hinter sich hatte, war das eine Erholung. Aber beim Leben danach war wieder jede ganz auf sich allein gestellt, musste sich eine Wohnung suchen und wieder Kontakt zu den Angehörigen aufnehmen. Das war die Übungsaufgabe zu Nummer 483. Danke.